In eurer Pressemitteilung wirst du zitiert, Katrin, mit dem Satz, sollte es wirklich kriminell sein, Leben zu retten, dann sitze ich auf der richtigen Seite der Anklagebank. Wie haben die Beschlagnahmung der Juventa und auch eure Rettungsmission euer Verständnis für, sagen wir mal, justizielles Recht und tatsächliche Gerechtigkeit verändert?
Puh, ich würde sagen, das war schon sehr grundlegend auch. Also was zunehmend klar wird über die letzten Monate und vor allem während der Beschlagnahmung ist, dass hier Politik durch juristische Mittel umgesetzt werden soll. Und das ist schon sehr besorgniserregend.
Wenn wir auf die Situation der Juventa oder auch der NGO Jugend rettet im Moment blicken, was bedeutet das für euch, für eure tägliche Arbeit?
Das bedeutet im Endeffekt, dass wir natürlich keine tägliche Arbeit mehr machen können. Von dem Moment an, wo das Schiff beschlagnahmt wurde, konnten wir nicht mehr operativ sein. Ist dieses Schiff faktisch ausgefallen im Einsatzgebiet und ja, in der Realität hat das bedeutet, dass weniger Menschen am Ende gerettet werden konnten, dort, wo die Juventa hätte sein können. Und genau dasselbe passiert im Moment auch mit den anderen Rettungsschiffen. Die Schiffe von Mission Lifeline, von CI und von Sea-Watch liegen in den Häfen und können nicht dort sein, wo sie am meisten gebraucht werden.
Ja, wenn wir mal genau auf diese Situation blicken, auch für die anderen Hilfsorganisationen, wie sieht es da unter euch aus von Seiten der Vernetzung oder der Zusammenarbeit? Wie könnt ihr gerade gemeinsam auch aktiv werden gegen die Repression, von der ihr euch alle betroffen seht aktuell?
Grundlegend, wir arbeiten natürlich zusammen. Viele von den Crewmitgliedern der Juventa sind dann auf andere Schiffe gewechselt, in dem Moment, wo sie nicht mehr mit der Juventa aktiv sein konnten. Also da gibt es eine starke Vernetzung und eine starke Solidarität untereinander. Und wir unterstützen uns in, bei der Medienarbeit, bei praktischen Dingen wie Pressekonferenzen oder Demonstrationen und natürlich auch in allen möglichen logistischen Fragen.
Ja, ihr, also wenn wir mal zurückblicken, die Crew der Juventa, ihr wurdet über Monate überwacht, Telefonate wurden abgehört, das Schiff wurde verwanzt und verdeckte Ermittler an Bord eingesetzt. Trotzdem schienen die Behörden bis jetzt irgendwie nicht genug Beweise zu haben, um euch bis jetzt knapp ein Jahr nach der Beschlagnahmung des Schiffes dann auch anzuklagen. Was meint ihr, warum haben die italienischen Behörden das gemacht? Wieso wurdet ihr überwacht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, als wir herausgefunden haben, was tatsächlich für Bemühungen angeregt wurden, um uns abzuhören, um uns letzten Endes zu beschlagnahmen, um uns aus dem Verkehr zu ziehen, waren wir schon sehr überrascht. Also unser Level an Paranoia hat nicht ausgereicht, um uns auch nur ansatzweise vorstellen zu können, wo wir da gerade wirklich stehen. Und wir finden es schon auch sehr erstaunlich, dass wir mit so einem kleinen Schiff, mit einem kleinen Verein aus Berlin, mit jungen Leuten offensichtlich, irgendwas so richtig gemacht haben, dass wir so erfolgreich waren, dass wir irgendwie erstmal beseitigt werden mussten.
Ja, und vielleicht dazu noch, dahinter steht natürlich irgendwie eine große und lang vorbereitete und gut durchgeführte rechte Medienkampagne, die am Ende sozusagen über diese wenigen Beweise, die es da gibt, oder eigentlich ja gar keine Beweise, einfach hinwegtäuscht, indem es immer wieder so diese giftigen Narrative setzt und immer wieder sagt, ja, die Schlepper und die NGOs arbeiten zusammen und ja auch selbst wenn sie Menschenleben retten, aber dabei unterstützen sie die kriminellen Netzwerke. Und diese toxischen Narrative sind sozusagen überall und dann ist es am Ende vielleicht auch egal, ob sie wirklich Beweise haben oder nicht. Sie ziehen die Beschlagnahmung durch, sie ziehen die Blockade durch und was man dagegen tun kann, ist eigentlich sozusagen ein anderes Narrativ dagegen setzen. Und da sind wir gerade dran und ja, seit Monaten mit allen anderen NGOs. Und ja, da braucht es noch viel Unterstützung und am Ende hoffen wir, dass wir damit dann erfolgreich sind.
Es wurde lange Zeit behauptet, die privaten Rettungsmissionen würden als eine Art Trigger wirken, Menschen dazu ermutigen, über das Mittelmeer zu fliehen. Nun ist aber ja eher kein Rückgang, beziehungsweise wenn dann ein Rückgang aufgrund anderer Grenzpolitik zu verzeichnen, auch an der Frage, wer sich auf die lebensgefährliche Reise beziehungsweise die lebensgefährliche Flucht über das Mittelmeer macht. Was wären eurer Meinung nach sinnvolle Maßnahmen, um das Sterben im Mittelmeer zu beenden und was muss dafür getan werden?
Ja, man muss sich natürlich verdeutlichen, dass die Menschen auf keinen Fall durch die Anwesenheit der NGOs in die Hände der Schlepper getrieben werden. Also das ist eine Darstellung, die erstmal vielleicht sehr schön klingt, diesem toxischen Narrativ, von dem Sascha auch eben gesprochen hat. Aber im Endeffekt sind es Leute, die keine andere Möglichkeit haben, irgendwie anders von dort wegzukommen, wo sie fliehen müssen. Es gibt für diese Menschen keine legalen Einreisemöglichkeiten. Es gibt keine Möglichkeit, in den Botschaften oder vom Ausland aus Asylanträge zu stellen. Und im Endeffekt müssen sie auf Strukturen wie die der Schlepper unter anderem in Libyen zurückgreifen, um dann diese lebensgefährliche Fahrt übers Mittelmeer anzutreten. Die Kritik daran beinhaltet eigentlich auch die Antwort auf die Frage. Man muss sich natürlich überlegen, wie kann man nachhaltig dafür sorgen, dass die Menschen dort nicht ertrinken. Sprich, wir brauchen eine staatlich organisierte Seenotrettung, und zwar mit dem ganz klaren Mandat, dass diese Menschen gerettet werden müssen, und nicht nur mit dem Mandat, dass dort draußen Schlepper verfolgt werden sollen. Und wir brauchen B, legale Einreisemöglichkeiten nach Europa, dass die Menschen nicht gezwungen sind, sich mit diesen Menschenhändlern einzulassen.
Joventa ist im Juli 2016 in See gestochen, also vor knapp 2 Jahren, und hat innerhalb dieser Zeit auch einige Rettungsmissionen durchgeführt. Was hat sich für eure Rettungsarbeit vor Ort in diesen Jahren auch verändert? Womit wart ihr konkret an Veränderungen der europäischen, sagen wir mal, Außenpolitik auch konfrontiert in eurer Arbeit?
Also als wir 2016 angefangen haben, gab es einen sehr großen Rückhalt, also in der deutschen Medienöffentlichkeit, aber auch bei den italienischen, sagen wir mal, Kollegen und bei den Bürgern in Italien. Das hat sich dann zunehmend geändert, der Ton wurde schärfer und somit auch die Zusammenarbeit mit der Küstenwache vor Ort hat sich erschwert, die Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle, dem MRCC Rom, hat sich erschwert. 2016 hatten wir viele Rettungen in Kooperation mit Schiffen der EUNAVFOR-Med-Mission, also der europäischen Marine. Die waren dann 2017 fast schon gar nicht mehr da. Die haben sich immer weiter nördlich aufgehalten, wollten nichts mit den Rettungen zu tun haben. Also 2017 war für uns wirklich einsatztaktisch und einsatztechnisch ein sehr schwieriges Jahr. Wir waren ganz oft alleine, ganz oft überfordert mit vielen tausend Menschen dort alleine. Und dann kam natürlich die libysche Küstenwache dazu, die von Italien mit Hilfe von europäischen Geldern ja aufgebaut wurde, immer mehr Schiffe bekommen hat, wo es dann zu aggressiven Handlungen uns gegenüber gekommen ist, sozusagen die Rettung der Menschen erschwert hat und uns selber in eine sehr gefährliche Lage gebracht haben.
Im letzten Monat steckten oder in den letzten Wochen steckten zwischenzeitlich Schiffe von verschiedenen privaten Seenotrettungsorganisationen auf See fest. Staaten weigerten sich schlicht, die Schiffe in die Häfen einfahren zu lassen und die Geflüchteten von Bord zu lassen, aufzunehmen. Angenommen, es gäbe wieder die Möglichkeiten, überhaupt in See zu fahren und Geflüchtete aus Seenot zu retten und an Bord zu nehmen, wohin könnte man aktuell die Geretteten bringen?
Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Und ich finde auch, man muss sich erstmal die Frage stellen, wie viel Verantwortung wollen wir den zivilgesellschaftlichen Initiativen noch aufdrängen? Also es ist ja an sich schon so, dass es nicht unsere Aufgabe hätte sein sollen, die Seenotrettung da draußen zu organisieren. Und die EU hat es bislang nicht geschafft, die Situation so zu kontrollieren und so zu deeskalieren, dass solche Staaten wie Italien und Griechenland mit dieser Herausforderung nicht alleine gelassen werden. Das heißt, während ich auf keinen Fall rechtfertigen will, was gerade in Italien passiert und entschieden wird, ist es doch eine eher hausgemachte Situation, die EU dort produziert gerade. Und ich glaube, das ist eine gemeinschaftliche Herangehensweise braucht. Es ist schwierig zu sagen, in welche sicheren Häfen nun die Menschen gebracht werden können, weil das wälzt sozusagen die Verantwortung für eine gerechtere Umverteilung der Geflüchteten innerhalb Europas auf die NGOs ab. Und das ist ein ganz schwieriger Sachverhalt, finde ich.
Wenn man sich rein von der praktischen Seite anguckt, dann müssen die Leute gerade bis nach Spanien gefahren werden. Also Valencia und Barcelona sind zurzeit die einzigen Häfen, die irgendwie Leute aufnehmen und auch die Schiffe, die sie bringen, irgendwie beherbergen und dort die Versorgung stattfinden kann. Es sind Fahrten von 4 bis 5 Tagen, die vom Einsatzgebiet zum sicheren Hafen zurückgelegt werden müssen, was absolut absurd ist, denn in unmittelbarer Nähe gibt es Malta, es gibt die Häfen in Italien, die halt leider alle zu sind und die Schiffe, wenn sie denn einmal eingelaufen sind, dann auch nicht wieder losfahren lassen. Was wir auf jeden Fall verhindern müssen, wo ein italienisches Handelsschiff Leute aufgenommen hat und wieder direkt zurück nach Libyen gefahren ist mit denen. Also diese Verletzung des Nicht-Zurückführungsprinzips aus der Genfer Flüchtlingskonvention, das sollen hier die neuen Schritte sein, das soll hier passieren, ohne dass jemand genau hinguckt. Und da müssen wir unbedingt versuchen, dagegen Öffentlichkeit zu mobilisieren und das so gut wie geht anzuprangern und öffentlich zu machen.
Ja, auch angesichts von solchen Situationen geht es mir ganz persönlich oft so, wenn ich diese Nachrichten höre, wenn ich das durchlese oder auch wenn ich jetzt mit euch spreche, bin ich irgendwie wütend, entsetzt, manchmal vielleicht auch irgendwie in einer Form hilflos und dabei auch gerade die Frage an euch, welche Solidarität, welche Art der Berichterstattung, welche Handlungen wünscht ihr euch auch von der europäischen oder auch von der bundesdeutschen Bevölkerung, um euch zu unterstützen?
Also wie du gerade schon gesagt hast, natürlich wünschen wir uns Solidarität innerhalb unserer Gesellschaft. Wir wünschen uns Solidarität aber auch von der deutschen Bundesregierung und zumindest mal eine Stellungnahme dazu. Aber am Ende geht es darum natürlich, also da geht es nicht um uns und es geht nicht darum, dass wir persönlich in diesem Ermittlungsverfahren diese Unterstützung brauchen, sondern es geht um was viel, viel Größeres. Es geht darum, dass Europa gerade einen Kurs eingeschlagen hat, der unbedingt aufgedeckt werden muss, der besprochen werden muss, der geändert werden muss. Und daran müssen wir alle teilhaben, weil wenn wir jetzt nicht Teil der Lösung sind, dann sind wir Teil des Problems. Und das betrifft jeden Einzelnen, der sich damit abfindet, dass diese Politik so ausschaut, wie sie es gerade tut.